die Immanuel Kant. Ist es belanglos geworden, ein gemeinsames zu suchen, weil jeder sein eigenes sucht? Eine heterogene Gattung? Aber was verlieren wir, wenn wir diese Gemeinsamkeit aufgeben? Vertrauen wir unserer naturbestimmten Definition, von Geburt an auf eine Gemeinschaft angewiesen zu sein, nicht mehr? Mahnt uns nicht die nur global abzuwendende Katastrophe, die sich aus unserem Umgang mit der Natur ergeben hat, wieder eine Einheit der Menschenwelt zu wagen? Die Stickoxide machen an den Grenzen der Staaten nicht Halt. Der steigende Meeresspiegel lässt sich von keiner Steuerreform aufhalten. Die Leugner dieser ökologischen Katastrophe bestehen auf Exklusivität. Sie glauben an Gewinn und Macht. Um glücklich zu werden, müssen wir entweder die Welt ändern oder unser Denken. Es ist einfacher, unser Denken zu ändern. Steht an einem Berliner Büro für neues Denken, eine Coaching-Agentur aus der Wellness-Industrie zum Aufbau des bedingungslosen Selbstbewusstseins. Was bedeutet dieser smarte Slogan? Sollen wir zur Linderung des Leids Yogalehrer in den Jemen schicken, damit die Mütter mit dem verhungerten Kind im Arm ihr Denken ändern, um trotzdem glücklich sein zu können? Haben wir vor den von Menschen geschaffenen Verhältnissen resigniert, weil wir nicht mehr die Gewissheit besitzen, sie ändern zu können? Wo liegen die Kräfte verborgen, unseren Egoismus einzugrenzen? Ich bin der andere. Der andere ist ich, postulierte Immanuel Kant. Die Unmenschlichkeit, die ich einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Die Fußtritte der Grenzsoldaten auf den Flüchtlingsrouten, die Kriminalisierung der Seenotretter im Mittelmeer vor Italiens Küste, die Angriffe auf Flüchtlingsheime widerlegen Kants Anspruch täglich, sowie die Staats- und Privatarmeen, die im Namen von Freiheit die Länder durchkämmen. Ist nicht auch Terrorismus ein satanisches Widersprechen eigener Ohnmacht? Nicht anders als bei Amokschützen und Folterern? Geht es darum, empfundene Ohnmacht zu kompensieren? Wo sind die Wurzeln dieser Ohnmacht? Es sind die Eigentumsverhältnisse. Das Wort Demokratie verdeckt den Begriff Kapitalismus. Es ist ein Beutestück aus der alten Gemengelage des Kalten Krieges. Demokratie und Kapitalismus bedingen sich nicht gegenseitig. Kontrolle der Macht und Kontrolle des Eigentums sind unterschiedliche Absichten. Aber Eigentum verpflichtet nicht nur, nein, es bindet auch Macht. Und diese Macht unterliegt keiner demokratischen Kontrolle. Demokratie wird in diesem Zusammenspiel sukzessive abgeschwächt, indem man ihr das Adjektiv marktkonform anhängt. Freihandelsverträge, die sich jeder Rechtsprechung entziehen, Lobbypolitik ohne Mandat, Privatisierung kommunaler und gesellschaftlicher Bereiche, Subventionen und Steuergesetze, all diese Staatsaktionen verletzen das Prinzip der Demokratie, das darin besteht, Macht zu begrenzen und einen Ausgleich zu schaffen zwischen stark und schwach, zwischen reich und arm. Der Kapitalismus fühlt sich durch das Scheitern aller anderen Versuche ermuntert und marschierte voran, als sei er vom Weltgeist auserwählt, als einzige wirkliche Lebensform zu behaupten, mit extremistischem Habitus alle Bereiche der Welt einzuverleiben. Er gab sich einen neuen Namen, Neoliberalismus, im Anklang an das emanzipatorische Losungswort der Französischen Revolution, Liberté. Der Markt wurde zur Naturgegebenheit erklärt und alle haben diesem Gesetz zu folgen, während die Natur zur Ware degradiert wurde. Dieser neue Kapitalismus ist der alte. Er hat sich nur einer Gewinnmaximierung hingewendet, bei der die unmittelbare Produktion ihre wertschöpfende Bedingung verliert und durch ein abstraktes Besitzen im virtuellen Kreislauf ersetzt wird. Der abstrakte Besitz von Wert in Fonds rennt um die Welt auf den Datenautobahnen, rotierende Geldzahlen ohne Interesse an sozialen Zusammenhängen. Die Welt wird durchgerechnet. Die Zahl bleibt als einzige Realität, als Höhepunkt der instrumentellen Vernunft. Und um diesen Kreislauf auch weiterhin aufrechterhalten zu können, um die Bindungen, die Behinderungen wirtschaftlicher Prosperität durch komplizierte demokratische Mechanismen zu unterbinden, etabliert der bürgerliche Staat feudale Strukturen. Internationale Konsortien und Fonds besitzen mehr Macht als jeder König oder Kaiser vor ihnen. Und wie im Feudalismus wird dieser Reichtum vererbt, wie auch die Armut. Aber dieser Besitz ist unsichtbar geworden, bietet kein klassisches Bild mehr. Der Kapitalist mit Zylinder, Zigarre und dickem Bauch ist ein Ikon des Museums. Die Anonymisierung des Besitzes verwischt die Widersprüche in der Gesellschaft. Wer noch arbeiten muss, gehört schon längst zu den Armen. Die Berufswünsche der Kinder, Influencer, YouTuber, Lobbyist, Investmentbanker. Fügt sich den Bedingungen, wer sie nicht ändern kann? Für den Historiker Walter Scheidel gibt es nur 4 Faktoren, die historisch imstande wären, Ungleichheit signifikant zu reduzieren. Massenmobilisierungskriege, Revolutionen, Seuchen wie die Pest im Mittelalter oder der Zusammenbruch von Kulturen, Römisches Reich oder Maya. Setzen wir die ökonomische Katastrophe hinzu, die Vernichtung unserer Lebensgrundlagen. Aber auch dafür hat die Geschäftswelt längst Angebote parat. Zellen auf dem Mars, biotechnische Veränderung des Menschen mittels Schnittstellen zwischen Mensch und Computer, die Aussicht auf Unsterblichkeit, wie es nur den Göttern zustand. Erscheinungen werden bearbeitet, nicht die Ursachen, weil die Welt nicht mehr als Ganzheit verstanden wird. Es sei denn, sie wäre eine Ware und könnte in Privatbesitz übergehen. Seit kurzem macht wieder ein Wort die Runde, Enteignung. Sofort wird das Gespenst des Kommunismus aus dem Gruselkabinett geholt und willfährige Messiasse berichten von ihren schlimmen Erfahrungen in der Diktatur. Aber Enteignungen finden unentwegt statt. Auch die Verschiebung öffentlicher Gelder in die Privatwirtschaft ist eine Form der Enteignung. Wenn internationale Konzerne durch Tricks von ihrem Gewinn dem Gemeinwesen nichts abgeben, ist auch dies eine Form der Enteignung. Auch die Politik der Treuhand war eine Enteignung von gesellschaftlichem Besitz. Zitat, es bedeutete die größte Umverteilung von Eigentum seit dem 30-jährigen Krieg, sagte Volker Braun vor einem Jahr an dieser Stelle. Die Folgen solchen Umgangs mit einem Gemeinwesen sehen wir auch heute in den Verhaltensweisen. Die politische Antwort des Volkes auf solche Erfahrungen sind diffus. Und die Fehler, das weiß jeder Musiker, zeigen sich selten an der Stelle, an der sie gemacht werden. Sie werden mitgeschleppt durch die Takte, bis an einer ungeahnten Stelle das Misstrauen in die Melodie einsetzt und das ganze Liedchen nicht mehr stimmt. Wenn es zu Krisen oder Problemen kommt, wird der Begriff der Demokratie in Stellung gebracht. Die Teilung der Welt in Gut und Böse findet dann ihre Entsprechung im Begriffspaar Diktatur und Demokratie. Aber dieses Begriffspaar bietet keine hinreichende Erklärung der Welt. Es ist eine Abstraktion, um der Demokratie, die sich selbst durch ihre Kriege unkenntlich gemacht hat, nachträglich eine Weihe zu verleihen. Aber hat sie das nötig? Ist sie wirklich so gefährdet? In beinahe jedem Interview, das ich seit 1989 geführt habe, gab es die Frage, wünschen Sie sich die DDR zurück? Nun, das ist nichts anderes als das Einfordern eines Bekenntnisses zum gegenwärtigen Zustand, kostümiert als Frage. Was soll man darauf antworten? Kein Mensch will einen schon einmal gegangenen Weg nochmals gehen und schon gar nicht, wenn er in einer Sackgasse endet. Die sophistische Frage zielt darauf, sich zu den Zuständen und Bedingungen der Weggegenwart zu bekennen, mehr nicht. Aber was bedeuten Bekenntnisse? Eine Ehefrau, die jeden Tag vehement einfordert, dass man ihr sage, ich liebe dich. Was fordert sie denn ein? Ein Ritual, das jeder Beziehung schadet. Demokratische Staatsformen sind zweifelsfrei, ganz im Sinne von Lessings Henkai Pan, der menschlichen Gesellschaft am meisten angemessen und förderlich. Und sie bieten, wenn sie vital sind, Schutz vor überbordendem Unrecht, Hybris der Macht und Besitz. Aber Demokratie ist keine Lösung. Sie ist ein Weg zu einer friedlichen Lösung. Die Entwertung demokratischer Strukturen ist Antiaufklärung, Zertrümmerung des Weltzusammenhangs, eine Wahrheit, die allen bisherigen sozialistischen Versuchen die Existenz kostete. Demokratie hat ihre Geschichte und Variation. Sie ist kein Qualitätsmerkmal per se. In der westlichen Sphäre ist die repräsentative Demokratie bestimmend, nach dem Vorbild der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. In ihrer Entstehung war sie darauf erpicht, die Fleißigen und Besitzenden zu schützen. Als Alexis de Tocqueville im 19. Jahrhundert die amerikanische Demokratie untersuchte, fand er sie praktikabel, warnte aber vor zwei Gefahren. Erstens einer Diktatur der Mehrheit und zweitens einer Allmacht der Regierenden, die den Bürgern ihre Eigeninitiative nimmt, sie zu unmündigen, unpolitischen Privatleuten degradiert, die mit der Beschäftigung ihrer privaten wirtschaftlichen Probleme komplett überfordert werden. Welches Vertrauen aber wird verspielt, wenn im Namen der Demokratie demokratisch gewählte Präsidenten weggeputscht werden? In solchen Fällen dient sie als Argument, um ökonomische und geostrategische Interessen durchzusetzen. Der brasilianische Präsident Bolsonaro zum Beispiel, ein verlässlicher Partner des Westens, der mit harter militärischer Hand das Land im Griff hat, warum gibt es gegen ihn keine Sanktion wegen der Abholzung des Regenwaldes? Ein Unternehmen, das die gesamte Menschheit auf dem Planeten betrifft. Bei Sanktionen gegen Venezuela ist man sich einig. Dort ist die Ölindustrie verstaatlicht und den multinationalen Konzernen geht Geld verloren. Doppelmoral schafft kein Vertrauen. Der gesellschaftliche Wert eines Menschen wird ökonomisch gemessen, seine Potenz als Konsument. Alles andere ist für den Markt uninteressant. Der Gemeinsinn ist keine ökonomische Größe. Der Einzelne wird zur abstrakten Zahl. Er selbst begreift sich und sein Leben jedoch nicht als Zahlenwert. Er muss am Morgen aufstehen, muss seine Kinder in die Schule bringen oder den Hund ausführen. Er verliebt sich, er fühlt sich einsam, er spart auf ein neues Auto. Er empfindet sich als Zentrum der Welt. Er ist ein Monarchist seines eigenen Reiches. Millionenfacher Monarchismus in einem Land, das kann nicht gut gehen. Wir sind Demokraten. Und Demokratie ist eine Erfindung der alten Griechen. Sie waren in ihrem Kern immer ausgrenzend, denn Frauen und Sklaven und Fremde waren nicht damit gemeint. Auch die moderne Demokratie lebt von Ausgrenzung, weil das Gesetz der großen Zahl, also die robusten Mehrheiten, die Machtverhältnisse bestimmen sollen. Wie weit ein Ausgleich in der Gesellschaft gelingt, entscheidet über Vitalität und Akzeptanz dieser Staatsform, nicht das Bruttosozialprodukt. Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Manchmal erschrickt man vor dieser Bedeutung, denn das Volk ist ungezogen. Das ist nichts Neues, sonst gäbe es die Geschichte nicht. Deswegen ist es ja da, das Volk, um den Regierenden auf die Finger zu schauen. Und deswegen ist es ja ungezogen. Aber wenn sich zur Unartigkeit noch die Dummheit gesellt, dann wird es, das weiß jede Mutter und jeder Vater, kompliziert. Dann kommt Stimmung in die Bude. Dummheit ist nicht angeboren. Sie ist ein Produkt der Gesellschaft. Wenn das sachliche Argument nicht mehr zählt, wenn Utopie keine Strahlkraft mehr besitzt, wird Politik vernichtet. Sie wird zu einem Verwaltungsakt degradiert, zum Kommentar. Dummheit erzeugt Demokratieverdrossenheit, Desinteresse und speist sich aus Trägheit. Demokratie aber braucht Einmischung, Arbeit und Widerspruch. Da sich aber scheinbar leichter regieren lässt, wenn die Widerstände so gering wie möglich gehalten werden, degradiert sich Politik zu einer Art politischen Showgeschäft. Die Geschicke werden von Beamten erledigt, von Parlamentariern abgestimmt, befördert von Lobbyisten und Rechtsanwälten. Das ist hart für die Politiker. Und ihr Spielraum ist wahrlich begrenzt. Und sie müssen sehen, wie sie mit ihrem Job klarkommen. Allein in dieser Wahlperiode haben anonyme Geldgeber über 6 Millionen Euro an Bundestagsabgeordnete gezahlt. Nehmen wir noch die Summe der an Berater ausgegebenen Gelder hinzu, bekommen wir einen kleinen Eindruck über das Maß an Korruption, das sich unter ganz legalen Verhältnissen etabliert hat. Keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Die Verbindung zwischen Macht und Volk sind gestört. Die politische Aktivität des Volkes soll sich darauf beschränken, alle 4 Jahre einen Wahlschein in die Urne zu werfen. Dann läuft das Geschäft weiter. Gewählt ist gewählt, das reicht. Es entsteht eine eigene Welt der Eliten. Ich weiß, man sollte den Begriff nicht mehr benutzen, weil er zum Vokabular der profaschistischen Ideologie gehört. Aber ich weigere mich, Begriffe weil sie missbraucht werden, aufzugeben. Ich kann schließlich auch nicht das Wort Liebe preisgeben, nur weil es die Schlagerindustrie bis zur Besinnungslosigkeit entwertet hat. Also gestatten Sie mir dieses Wort Eliten, die sich aus Politikerdynastien, eigenen Hochschulen, schlagenden Verbindungen und persönlichen Kontakten rekrutieren und in einer anderen Welt leben als die von ihnen regierten. Und was macht das Volk? Der Demos, auf dessen Macht ja die Demokratie baut. Die einen resignieren, andere bemühen sich, den Status quo aufrechtzuerhalten, um ein Erodieren der demokratischen Verhältnisse zu verhindern. Und wieder andere werden durch populistische Bewegungen abgefangen, die dem Einzelnen das Gefühl geben, das Establishment in Aufregung versetzen zu können. Aber was bedeutet dieses populistisch? Welche Wertung wird damit vollzogen? Sind die Wahllosungen der großen Parteien in ihrer Verkürzung auf Slogans nicht auch populistisch? Verschleiert nicht dieses Label die eigentliche Gefahr? In der Vernebelung sozialer Widersprüche verbirgt sich das Dilemma gesellschaftlicher Apathie und provokative, auf Chaos zielende Gegenreaktionen versuchen, dieses Unbehagen für sich zu nutzen, gesellschaftliche Widersprüche mittels Selektion zu entschärfen, die Aufteilung der Welt in nützliche und unnütze, in wertvolle und weniger wertvolle, in fleißige und faule, damit Schuldige gefunden sind für die Krise. Wenn die Mehrheit einer Gesellschaft eine solche Lüge erst einmal akzeptiert hat, ist das Ende einer auf Toleranz basierenden Demokratie leichter herzustellen, als viele unserer Zeitgenossen heute denken mögen. Dieser Ansatz ist nicht populistisch. Er ist in seinem Kern faschistisch. Es geht darum, wie Walter Benjamin schrieb, sein Heil darin zu sehen, die Massen zu ihrem Ausdruck, beileibe nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen, ohne die Eigentumsverhältnisse anzutasten. Demokratie schützt nicht per se vor Faschismus. Nicht nur Bolsonaro und Trump und Hitler ist gewählt worden. Sobald sich der Kapitalismus von den Anstrengungen und Aufwendungen der Demokratie behindert fühlt, suchen die Besitzer und Verwalter des Kapitals nach neuen Formen gesellschaftlicher Organisation für ihren Profit. Neue technische Möglichkeiten umfassender Überwachung bieten dabei eine nicht zu unterschätzende Option. Netzwerke und Medien sind in privater Hand. Wenn die Plattformen sozialer Netzwerke oder die Handynetze abgeschaltet werden, um die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten, kann über Nacht jeglicher Protest seiner Medien beraubt werden. Es sind die Ausgangssperren des 21. Jahrhunderts. Dass dieser Bereich im Fokus der Macht steht, beweist nicht nur der Umgang mit Whistleblowern, ohne die wir nichts von den Überwachungstechniken wüssten, nichts von den Folterungen in Abu Ghraib, Guantanamo und den Sondergefängnissen der CIA durch US-amerikanische Soldaten. Nur eine Stärkung demokratischer Strukturen, nur eine öffentliche Kontrolle vermag diesen Vorgängen Einhalt zu gebieten. Es geht um permanente Vitalisierung von Öffentlichkeit, um eine Politisierung der Politik. Die Geschichte liefert uns viele Beispiele, wie sich demokratische Gesellschaften unter dem Gesichtspunkt ökonomischer Zwänge in totalitäre Regimes wandelten. Die griechische Demokratie endete in der Tyrannei, auch die römische endete im Kaisertum. Und in westlichen Demokratien war vor 80 Jahren eine faschistische Diktatur in Spanien lieber als die demokratisch gewählte sozialistische Regierung. Es war besser fürs Geschäft. Was daraus folgt, wissen wir. Ohne die Übereinkunft, die Adolf Hitler am 20. Februar 1933 mit der deutschen Großindustrie geschlossen hatte, um den Wahlkampf der NSDAP im März zu finanzieren, wäre die Geschichte dann so möglich gewesen, wie sie gelaufen ist? Hitler versprach, mit einem schwachen Regime Schluss zu machen, die kommunistische Bedrohung abzuwenden, die Gewerkschaften abzuschaffen und jedem Chef zu erlauben, in seinem Unternehmen ein Führer zu sein. Die anwesenden Personen kennen wir nicht mehr, aber die Firmen, die sie vertraten, BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Aber so erwidern zu Recht die Hoffnungsvollen. Wir haben in Europa eine lange demokratische Tradition mit einer starken Zivilgesellschaft. Doch in Deutschland gibt es 12.700 gewaltorientierte Rechtsextremisten, zum Teil schwer bewaffnet. Darauf muss Politik reagieren. Es gibt ein Gewaltmonopol des Staates. Das ist notwendig zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zugleich demokratische Notwendigkeit. Der Gewalttätige muss in seiner Gewalt gegen den Schwachen reglementiert werden. Das Faustrecht ist kein Recht der Zivilisation. Die Partei AfD hat in den letzten Jahren massiv den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt, obwohl sie keine Mehrheit darstellt. Selbst als sie noch unter 10% lag. Wenn man einen Vergleich bemühen will, die Kommunistische Partei Italiens hatte bei der Wahl 1976 34,4% Stimmenanteil, aber sie bestimmte nicht den gesellschaftlichen Diskurs. Was ist los im Ländchen? Sind die großen Parteien durch ihr Tagesgeschäft derart gelähmt, durch Handlungszwänge und Verwaltungsakte zu Utopieverzicht verdammt, dass sie dem nationalistischen Gesamtheitsanspruch der AfD nichts mehr entgegenzusetzen haben? Sollen wir uns an den Umstand undemokratischer Lösungen gewöhnen? Ist es ein Medienspektakel gegen die Langeweile? Glorifizierung einer frei erfundenen Vergangenheit und Ästhetisierung der Politik sind Elemente faschistischer Ideologie. Die Inszenierung des sogenannten völkischen Flügels der AfD sind nichts anderes als Spektakel aus der Trickkiste von Schmierenkomödianten, aber trotzdem ernst gemeint und ernst zu nehmen. Solche Phänomene der Ästhetisierung der Politik beschrieb Walter Benjamin 1935 mit einem Vorausblick auf das, was daraus folgte. Alle Bemühungen um die Ästhetisierung der Politik gipfelt in einem Punkt. Dieser eine Punkt ist der Krieg. Der Krieg und nur der Krieg macht es möglich, Massenbewegungen größten Maßstabes unter Wahrung der überkommenen Eigentumsverhältnisse ein Ziel zu geben. So formuliert sich der Tatbestand von der Politik her. Von der Technik her formuliert er sich folgendermaßen. Nur der Krieg macht es möglich, die sämtlichen technischen Mittel der Gegenwart und der Wahrung der Eigentumsverhältnisse zu mobilisieren. Ich male nicht den Teufel an die Wand, aber nicht nur im Märchen von Rumpelstilzchen kann die genaue Benennung der Gefahr das Unheil abwenden. Der beruhigende Satz, Geschichte wiederhole sich nicht, findet nicht nur bei Hegel seine Widerlegung. Wir müssen erkennen, dass für nicht wenige Menschen in diesem Land eine mehr oder weniger faschistische Lösung der anstehenden Probleme eine ernsthafte Option ist. Der Erfolg solcher Haltung wird ihnen von der Weltpolitik vorgeführt. Es ist ein absurdes Land geworden, in dem wir leben. Immer wieder werden Studien in Auftrag gegeben, die uns beweisen, dass es uns besser geht. Nur käme das Gefühl bei den Menschen nicht an. Wie kraftvoll kommt unsere Urteilskraft noch zum Einsatz? Sind wir nicht durch Bildung und Kultur geschützt? Eine Mutter verklagt einen Knabenchor, weil er sich weigerte, ihre Tochter aufzunehmen. Das hätte vor Jahren als übertriebener Kabarettgag gegolten. Schüler einer Frankfurter Gesamtschule bewerfen Goethes Gartenhaus mit Toilettenpapier, weil sein Gedicht vom Heiderösslein sexistisch sei. Die sind doch verrückt, hätte Obelix gesagt. Weil man die Gegenwart nicht ändern kann, versucht man es in einer erdachten Vergangenheit. Bildung wird mit Information verwechselt. Obwohl wir mit allen Daten und Fakten versorgt sind über ein allgegenwärtiges Internet, sind wir deshalb klüger geworden? Der Grad der Desinformation ist ein neues Kapitel der Dialektik der Aufklärung, sagte Volker Braun hier an diesem Ort. Das Gefühl hat recht, nicht die Fakten. Zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, nein, Faust gehört nicht mehr zum Kanon unserer Schulen. Kein Lessing, nur Textanalyse und Stilistikbanett, Ornament statt Inhalt. In der Oberstufe für das Fach Geschichte stehen in diesen Krisenzeiten das Mittelalter und die Geschichte der USA auf dem Programm. Die Zahl der Analphabeten ist ein beredtes Zeugnis über den Wert der Bildung in unserem Land. Der Mensch im digitalen Kapitalismus muss nicht mehr unbedingt schreiben und rechnen können. Jeder Computer, jedes Smartphone bietet diese Funktion an. Und der Benutzer braucht nur auf den bunten Button zu drücken oder den Sprachbefehl zu stammeln und die Funktion ist erfüllt. Wozu brauchen Kellnerinnen das Einmaleins? Wissen ist Macht, Unwissen Ohnmacht. Konsumenten sind gefragt. Die Esser sind vollzählig. Was gebraucht wird, ist Hackfleisch. Eifrige Beamte basteln uns eine neue Muttersprache und nennen es Rechtschreibreform. Zeitungen und Internetportale, allesamt in privater Hand, beliefern uns Tag und Nacht mit Sätzen und Bildern, Interviews, werden keinen Zeitungen mehr gegeben, sondern einer ominösen Funke-Mediengruppe. Einschaltquoten, Auflagen und Werbeeinnahmen haben auch hier längst Quantitäten zum Erfolgskriterium gekürt. Ist es nicht bemerkenswert, dass durch ein intensiv betriebenes Entertainment die Menschen gut über die Probleme in den europäischen Adelshäusern und den Partnerschaften von Schlagersängern und Fußballern informiert sind, aber vom Zusammenhang der Welt, von ihren eigenen immer weniger wissen? Und als Erkenntnis tritt auf, wonach das Fernsehquiz fragt. Wenn wir den Begriff des Fortschritts in diesem Bereich bemühen wollen, dann sollten wir ihn auch auf die Dummheit anwenden. Denn auch die Entmachtung unserer Urteilskraft ist ein Weg, die Vernunft aus der Welt zu treiben. Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Es verweist auf eine Verschiebung unserer Wahrnehmung in digitalen Zeiten. Ein Musiklehrer hatte mit großer Beteiligung und Interesse seiner Schüler in der Oberstufe längere Zeit am Lied eines berühmten Chansonniers gearbeitet. Man sang, analysierte und die Schüler entdeckten im poetischen Material Möglichkeiten, eigene Erfahrungen und Probleme zu formulieren. Dann aber nutzte er die digitalisierte Schule und spielte in einer YouTube-Aufnahme eine frühe Variante des Liedes vor. Plötzlich, so berichtet er, fand ein Großteil der Schüler dieses Lied nicht mehr gut. Ihr Interesse erlosch. Er konnte diesen Umschwung nicht begreifen, bis er am Rand des Bildschirms den Hinweis entdeckte, 2213 Likes. Dieses scheinbar objektive Qualitätskriterium entwertete den persönlichen Eindruck. Sie waren gewohnt, dass dilettantische Videos von schminkenden Girls und stammelnden Predigern ohne weiteres Millionen Klicks erhielten und fühlten sich auf einen unbedeutenden Rand gelockt, der nicht zu ihrem Weltkreis gehörte. Auch die große Zahl, die Quantität, die sich über Qualität hinwegzusetzen versteht, gehört zum Instrumentarium der Gegenaufklärung. Es ist nicht die Schuld des Internets. Ein Medium hat nie Schuld. Unser unkritischer Gebrauch verursacht die Schäden. Unser Gebrauch ist ein Resultat der gesellschaftlichen Verhältnisse, die diesen bestimmen. Es ließen sich für dieses Phänomen genügende Beispiele aus den sozialen Netzwerken anführen. Echokammern eigener Überzeugungen, Hetztiraden und Beweihräucherungen. Aber ist dies nicht auch ein Reflex auf eine Politik? In der digitalen Welt gibt es kein Henkaipan. Es gibt weder Dissonanzen noch Geschichte, keine Widersprüche und keinen Raum. Alles wird zur puren Quantität, zur Zahl, die sich aus Null und Eins zusammensetzt. Das ist ein bedeutender Einschnitt in unsere Kultur und wir leben damit, obwohl wir die Prozesse, die unsere Rechner steuern, nicht mehr begreifen. Die Funktion einer Dampfmaschine konnten wir noch begreifen. Digitalisierung verschärft den Prozess des Demokratieverfalls. Die anfängliche Euphorie, dass über die Omnipräsenz des Internets die Freiheit gewinnen könnte, hat sich als Trugschluss erwiesen. Nehmen wir zum Beispiel die mit Hochdruck als Modernisierungsimpuls betriebene Vernichtung des Bargeldverkehrs. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann man auch kein Geld abheben. Nicht nur, dass damit eine komplette Überwachung des Kaufverhaltens möglich wird, nein. Die Banken könnten, wenn sich der Konsument als zu sparsam erweist, ihn durch Strafzinsen dazu zwingen, sein Geld auszugeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Er hat dann keine Möglichkeit mehr, sich dem zu entziehen, wenn er nicht seine Habe einbüßen will. Die Ausschließlichkeit unseres Weges in eine virtuelle Welt ist das Problem. Algorithmen beeinflussen Wahlen, wissen im Voraus, wer welche Partei wählt. Die öffentliche Meinung, schon Jacques Offenbach gab ihr eine Rolle in einer Operette, wird zum Aufmarschgebiet von digitalen Armeen, ein eigener Wirtschaftszweig, der nichts anderes produziert als Meinungen. Durch soziologische Weihe verwandeln sich Prognosen und Umfragewerte zu Orakeln und ein Empörungsmanagement vermag unseren Überdruss und unser Veränderungsbedürfnis aus dem Zentrum der Widersprüche abzulenken. Sollte man nicht vielleicht vor der Entwicklung der künstlichen Intelligenz sich um die Entwicklung der natürlichen bemühen? Warum können wir uns die Zukunft nicht mehr als eine bessere Zeit vorstellen? Nur die schlechten Prophezeiungen scheinen sich zu erfüllen. Vielleicht auch darum, weil wir die guten nicht mehr zu träumen wagen. Wir brauchen den Universalismus und die Aufklärung. Er fordert ein Umdenken unserer Weltsicht in unserem Verhältnis zur Natur wie zur Natur des Menschen, in unseren Vorstellungen von Zukunft sowie in unseren privaten Lebensentwürfen. Jene, wie Lessing es sagte, guten Taten, welche guten Taten entbehrlich machen. Wer schreibt das neue Graffito an die Wand? Ein Hen Capan, das unser Denken wieder in Aufregung zu versetzen vermag. Welches Zeichen kann uns vor der Barbarei schützen? Ist es vielleicht schon da und wir können es nicht entziffern? Ist es das Bild unserer zerstörten Erde? Wir können die Vernunft nicht verteidigen mit dem alten Verständnis und den alten Mitteln. Einer, der angestachelt von Lessings Graffito Hen Capan festhielt an seiner Hoffnung bis in den Wahn seines Exils, Friedrich Hölderlin, fügte dem Begriff Vernunft etwas Entscheidendes hinzu, die Schönheit. Die Erfahrungen der Französischen Revolution hatten der Vernunft die Unschuld geraubt. Doch alle Politik, jede Utopie, jede gesellschaftliche Organisationsform bedarf der Schönheit. Sie vermag uns in den Zustand einer neuen Unschuld zu versetzen, damit wir in unserer ästhetischen Übereinkunft mit der Welt Vertrauen zu geben imstande sind. Zitat: Aus bloßem Verstand ist nie Verständiges, aus bloßer Vernunft nie Vernünftiges gekommen. Verstand ist ohne Geistesschönheit wie ein dienstbarer Geselle. Des Verstandes ganzes Geschäft ist Notwerk. Vor dem Unsinn, vor dem Unrecht schützt er uns, indem er ordnet, aber sicher zu sein vor Unsinn und Unrecht ist doch nicht die Stufe menschlicher Vortrefflichkeit. Vernunft ist ohne Geistes- und Herzensschönheit wie ein Treiber, den der Herr des Hauses über die Knechte gesetzt hat. Gehen wir noch weiter zurück. Die Dichterin Sappho aus dem 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung soll das letzte Wort bekommen. Manche finden Reiter das Allerschönste hier auf Erden, andere Fußsoldaten oder Schiffe. Ich aber das, was einer liebt, über alles. Was ist denn ein Mensch? Er hat zwei Hände, hat Kinder, eine Katze oder Hund. Und wenn er Glück hat, schützen ihn vier Wände. Und manchmal schmückt ein Lächeln seinen Mund. Er steht nicht gern an Schaltern oder Zäunen. Er liebt das Meer und seine Luft so frisch. Sitzt gern am Abend unter Walnussbäumen. Und Wein und Käse auf den Tisch. Da-da-dam-dam, da-da-da, da-da-dam-dam, da-da-da, da-da-dam-dam, da-da-dam. Er nimmt sich vor, er will noch dies und jenes. Er träumt, wenn ihn der Kummer niederdrückt. Er wird ganz sanft, begegnet ihm was Schönes. Und wird ganz traurig, wenn ihm gar nichts glückt. Er wird, egal ob er es will, geboren. Man kann sich nicht entscheiden, wann und wo. Er gibt sich ganz dem Sinn der Welt verloren. Und wenn er Glück hat, ist er manchmal froh. Da-da-dam-bam, da-da-dam, da-da-dam-bam, da-da-dam-bam, da-da-dam. Er hat kein Recht auf Honig oder Kuchen. Er kann mit anderen leiden,
wenn es kann. Und er muss suchen, immerzu nur suchen, nach seiner Frau, dem Land, nach seinem Mann. Es helfen Freunde ihm, wenn er am Ende, die Hoffnung bleibt sein großer Zaubertrick. Gibt man ihm ein Stück Erde in die Hände, glaubt er an Engel und die Politik. Da-da-dam-bam, ba-da-dam, ba-da-dam-bam, ba-da-dam, ba-da-dam-bam, ba-da-dam. Er steht in Bars, er liegt in Hospitälern, er sieht den Himmel über sich gespannt. Am Stacheldraht oder in weiten Tälern, im eigenen oder in dem fremden Land. Er kann die Spuren seines Lebens lesen, sein Herz zerschlägt die Zeit in großer Hast. Ein endlich trauriges, verlorenes Wesen, auf dieser Erde heimatloser Gast. Da-da-dum-dum, 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 da-da